Profil Podcasts.
Tatütata, der Blaulicht-Podcast vom Profil.
Wir waren am Brenner, bei dem Einsatz damals wieder dieser Grenzkonflikt war. Wir machen den Brenner zu mit Italien-Österreich, wo dann eine Linken-Demo, also eine Extremisten-Demo, Autonome gekommen sind. Und dort die Polizei angegriffen haben, bevor sie nach Österreich reinkommen sind. Und da haben wir von 400 Meter rüber geschaut und da war Nebel, da war nur Nebel. Also ich war in Genua als Beobachter. Tränengas, Tränengas, Tränengas. Große Mengen einfach treiben mit dem Tränengas.
Willkommen zu einer neuen Folge von Tatütata. Wir, das sind Edith Meinhardt, Michael Nickbasch und ich, Philipp Dulle, wir haben für die erste Ausgabe dieses Podcasts die Vega besucht, also die Sondereinheit der Wiener Polizei. Auch in Teil 2 beschäftigen wir uns mit der Vega und einem ihrer heikelsten Einsatzgebiete, den Demonstrationen. Wenn in Österreich demonstriert wird, dann passiert das nicht ohne Polizeieskorte. Das sind in aller Regel Polizistinnen und Polizisten von sogenannten Bereitschafts- und Einsatzeinheiten. Wenn es aber hitzig werden könnte oder wird, rückt dazu auch die Vega an. Wir wollten von Kommandant Ernst Albrecht und seinen Kollegen unter anderem wissen, wie das so ist, wenn man bei einer Demo auf der anderen Seite steht.
Du hast wahrscheinlich so pauschal gerne beantworten, aber ist die Demokultur in Österreich generell ein bisschen gemäßigter?
Ich glaube auf jeden Fall, dass Österreich über einen gewissen sozialen Frieden verfügt. Ja? Und jeder Versuch, den in irgendeiner Form durch diese ganze Polarisierungsgeschichte aufzubrechen, macht mir ein bisschen Angst. Ja, weil ich hätte gesagt, ich weiß ja genau, ich kann mir vorstellen, wie sowas ausgeht. Ich sehe es ja im Ausland. Ja, wo dann Hass auf Polizei, Hass auf Demonstranten passiert, wo dann Fanale sind, dort ist ein Demonstrant gestürmt, dort ist ein Polizist gestürmt, dort werden Polizisten mit Brandsätzen beworfen. Das ist keine Demonstrationskultur mehr, ja, wenn man jetzt Griechenland angeschaut hat unlängst. Und bei uns, ich meine, ich will mich da jetzt nicht rauslehnen und sagen, es macht auch keine Freude, wenn wir Pflasterstein haben, die Ohren geschossen kriegen, was wir schon gekriegt haben, mehrfach. Ja. Aber es ist trotzdem noch, sind noch immer Ausreißer und sind jetzt nicht eine Tradition in Österreich. Und das ist, glaube ich, was auch geschuldet ist der Gesellschaft, die letztlich typisch Leberkassemme und Bierdosen haben wir und der Rest ist diskutieren.
Aber ist es nicht auch ein bisschen dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil eskalieren kann man ja auf beiden Seiten und sich wechselseitig hochschaukeln?
Du hast so. Natürlich ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch immer wieder eine Sache, die natürlich auch sehr schwammig gesehen wird oder perspektivisch gesehen wird. Nicht? Weil der eine sagt, das ist jetzt verhältnismäßig, dass ich diese Thema jetzt nicht räume, wo ich 10 verletzte Kollegen habe.
Wer definiert es nicht?
Und der andere sagt, ist es jetzt verhältnismäßig, dass das Thema geräumt wird, ja. wo man nur eine kleine Gruppe kommt und die Probleme macht und die dann uns alle räumen.
Das ist aber gilt der Grundsatz für alle Polizeien jetzt in Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland ähnlich?
Oder es gibt ähnlich eine Güterabwägung klarerweise und das ist, glaube ich, auch wieder dann ein Thema. Wie ist eine Polizei in der Gesellschaft verankert? Ich glaube, dass der Tenor in der österreichischen Gesellschaft nach wie vor ist, dass die Polizei das wieder immer wieder propagiert, eher partnerschaftlich, und man hat immer den Bezug zum Polizisten irgendwo. Also, wenn ich mir andere Länder, andere Sitten anschaue, wo Polizisten zum Teil schon Probleme haben, dass sie zum Supermarkt sich was kaufen gehen in der Diensttour, ohne dass sie gleich angestänkert werden, und zwar nicht irgendeine verbale Geschichte, sondern eigentlich fast schon in Richtung, wo ich Einsätze erlebe oder sehe, wo es nur in Kombistärke sich bewegen können. Wenn wir bei ihrer Straßenecke schauen, ob alles passt, in Frankreich zum Beispiel manchmal.
Ja, in Frankreich, wo man in ganze Viertel oder Stadtteile nicht mehr in die Banlieues nicht mehr reinfährt.
Genau. Das ist schon, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Thema, Polizei. Wie wird die gesehen? Welche Historie hat die Polizei? Und inwieweit ist sie, Anführungszeichen, das Werkzeug der Politik oder Teil der Gesellschaft? Und ich glaube, da ist bei uns noch immer diese Ausgewogenheit drinnen, dass man sagt, okay, das sind Staatsrepräsentanten, aber im selben Atemzug sind es Staatsbürger auch. Ja? Also das ist, glaube ich, schon noch der große Vorteil. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass die Gesellschaft nach meinem Dafürhalten bis jetzt einfach miteinander probiert hat, auch wenn man sich gestritten hat oder gegeneinander gewettert hat, miteinander probiert hat, irgendein Problem zu lösen oder solche Konflikte zu lösen. Aber natürlich mit Social Media und dem ganzen Tamtam, wo man da halt im Endeffekt die Leute entsprechend aufhetzen kann und mit Falschinformationen füttern kann oder mit Halbwahrheiten füttern kann, ist es halt schon eine gefährliche Entwicklung.
Demonstration ist nicht gleich Demonstration. Bei einer Demo der Omas gegen rechts ist die Stimmung nicht ganz so aufgeladen wie bei einer Akademikerball-Demo oder auch den jüngsten Demos gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Es macht aber nicht nur einen Unterschied, wer wofür oder wogegen demonstriert. Jedes Land hat seine eigene Demokultur. Das gilt für Demonstranten gleichermaßen wie für die Polizei.
So internationale Erfahrungen. Die Deutschen haben jetzt, glaube ich, so eine Echtzeitstrafverfolgung. Die gehen da mit Kameras rein und filmen die Leute bei der Straftat, quasi schon fast gerichtsfest.
Was mit den Stangen ist, das ist eigentlich jetzt schon was wir auch schon seit Jahren haben. Das ist die sogenannte Beweissicherung.
Genau. Will man sich was von den Deutschen abschauen und vielleicht auch von den Franzosen in Klammer nicht, weil die, glaube ich, haben nicht immer so einen guten Ruf, zumindest eskaliert es immer extrem auf der Straße oder oft, beziehungsweise von den Schweizern habe ich gehört, die haben den Ruf, dass sie sich die Demonstranten irrsinnig vom Leib halten, die haben so 50 Meter Kartuschenwerfer, was irgendwie den Vorteil hat, dass man nicht in so einen Infight gehen muss, aber den Nachteil, dass die Gegenseite auch aufrüstet. Wie sehen Sie das
genau, da? Genau, also mit den Deutschen kann man ohne weiteres sagen, dass man sich da einiges abgekupfert hat, aber wie gesagt, bei dem internationalen Vergleich muss man halt immer schauen, wie geht sich das rechtlich aus, wie geht sich das mit der eigenen Polizei aus, mit dem Verständnis der Polizei, wie geht sich das aus mit dem Verständnis der Bevölkerung. Ja? Also es gibt ja, die Schweden haben mit dieser Dialogpolizei extrem viel gemacht. Ja? Ich war da achtmal in Schweden bei dieser Zepol-Geschichte, bei dieser Kodiak-Sache und die schwören auf diese Dialogpolizei. Problem dabei ist, dort sitzt da, wenn man so wie Revierinspektor, der Dialogpolizist ist, schon bei der Besprechung mit dem Demo-Anmelder dabei und gibt dem seine Telefonnummer und ist für den quasi da bei uns da ja, wie soll man sagen, seine Liaison zur Polizei.
Und ist das ein Problem oder ist das gut?
Die halten das für gut, die können das auch durchsetzen. Bei uns ist das halt nicht so. Bei uns werden Verhandlungen über Versammlungen von der Behörde geführt. Da sitzt maximal vielleicht die Kommandantin der Einsatzabteilung dabei, da hier und da mal jemand von uns, von den Kommandanten. Aber dass man jetzt heute sagt, hat, man setzt dann den hin und der hat quasi dasselbe Gewicht wie der Polizeipräsident. Und der verhandelt dann mit dem aus und sagt, ja, das können wir so machen und so machen und so machen. Und der wird dann angerufen zu Hause. Du, jetzt habe ich das Problem, jetzt müssen bei uns die und die Truppe da mit einklinken in die Demo, die wollen wir nicht dabei haben, was machen wir da? Das würde bei uns nicht so laufen.
Wenn es etwas gibt, das so gut wie alle Demonstranten mittlerweile verbindet, dann ist das allgegenwärtige Filmen. Demonstranten filmen die Polizei. Die Polizei filmt die Demonstranten. Die Polizei filmt zur Beweissicherung. Das machen Demonstranten auch, aber nicht nur. Das Material wird mitunter dazu verwendet, um Stimmung zu erzeugen und auf die eine oder andere Art Politik zu machen.
Und es ist bis heute auch so, dass es ja da zwei Unterscheidungen gibt. Die eine Unterscheidung ist, filmen wir per se schon rein bei einer Demo, dann muss im Endeffekt ein Grund gegeben sein, dass man zumindest sogenannte gefährliche Angriffe befürchtet, weil schwarzer Block mitgeht, weil Demonstranten kommen mit Rucksäcken, die angefüllt sind und man das nicht zuordnen kann und alles nicht. Dann wird angekündigt von Seiten der Polizei, es werden Video- und Tonaufzeichnungen gemacht zum Zwecke der Beweissicherung bzw. zur Abwehr gefährlicher Angriffe in so einem Fall heißt das. Das ist quasi so Prävention, damit es nichts macht, weil wenn es was macht, hat es auf der Kamera drauf. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist die, ich filme erst, und da muss ich nicht ankündigen, wenn schon was passiert, da bin ich im strafprozessualen Bereich drinnen. Und das ist natürlich bei den Demos, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Demos und beim Klientel in einer Demo drinnen, bei bestimmten Gruppierungen natürlich ein großes Thema, nicht? Weil die mögen es nicht sehr gern, die Kameraleute. Ja? Weil in Deutschland hat sich das zum Teil so ausgeprägt, dass die auch attackiert worden sind, klarerweise, oder blockiert worden sind, oder wie auch immer.
Aber es ist teilweise auch tatsächlich deeskalierend, oder?
Durchaus.
Ja, darauf an nicht. Man muss ja den internationalen Vergleich, wenn man den ziehen will, das hinkt ja vorne und hinten. Ja. In Deutschland werden sie auch eine Demonstrationslandschaft haben wie in Frankreich, weil sie es gerade angesprochen haben. Mhm. Da gibt es demografische Entwicklungen, da gibt es gesellschaftstypische Strukturen und dementsprechend wird sich dann eine Demo unter Umständen auch in eine gewisse Richtung bewegen. Ich sage jetzt einmal, was die Gewaltbereitschaft betrifft, ja. Der Robert ist ja da auch sehr versiert, gerade was diese Massenpsychologie betrifft. Ja. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass die deutschen, die anständigen Bürger von, nehmen wir an, Bayern, wenn da jemand mit den Stangen und der Kamera reinhält, denken sie dir, oha, ich habe was zum Verlieren. Und wenn sie es gleich oben auf den Cottbus, dann haut sie die Zente ein. Und genauso wird es auch sein, wie zum Beispiel in Frankreich.
Wir kommen zu einem Fachbegriff, der ein bisschen nach moderner Kriegsführung klingt, tatsächlich aber aus der Sozialpsychologie abgeleitet ist. Es geht um die sogenannte taktische Kommunikation der Polizei in und um eine Demonstration. Da geht es darum, durch gezielte Informationen, also beispielsweise durch Lautsprecherdurchsagen, den Protestierenden zu erklären, was gerade passiert, Maßnahmen anzukündigen oder auch zu erläutern, welche rechtliche und andere Folgen es hat, wenn Anordnungen nicht Folge geleistet wird. Eines von mehreren Zielen? Agitatoren, die es auf Gewalt abgesehen haben, nicht das letzte Wort zu lassen.
Auch das ist aus Deutschland eigentlich gekommen, dass man anerkannt hat oder erkannt hat, gerade bei diesen Großdemos in Deutschland, die ja natürlich auch ein Klientel drinnen haben, ob das links oder rechts ist, das ist ja also eine andere Zahl und andere Qualitäten da. Ja. Und die fahren halt mit einem Lautsprecherwagen und nutzen die verkürzte Demonstrationskommunikation immer so wie innerhalb der Demonstration. Die nutzen die aus, indem sie halt Falschmeldungen bringen. Also man hat das in Hamburg zum Beispiel gesehen.
Wie die Polizei bringt
Falschmeldungen? Nein, das gegenüber. Gegenüber. Und man hat von Seiten der Polizei gesagt, dem muss man irgendwie begegnen. Zumindest einmal für eine ganze Menge. Es macht schon einen Unterschied, wenn jetzt heute ein Demomarsch ist, zum Beispiel, von 5000 Leuten und da vorne kollabiert einer. Ja? Der fällt um. Es kommt die Rettung. Jetzt bleibt die Demo stehen. Polizei zieht ein Blaulicht. Der in der 700. Reihe da hinten, der sieht nur Polizei, Blaulicht, Demo steht. Jetzt sagt er, was ist da, wieso gehst du nicht weiter? Ohne einer entsprechenden taktischen Kommunikation. In der Umstellung weiß der Inspektor da hinten, der mitgeht, auch nicht, was passiert ist. Ja? Der kriegt das auch nicht mit. Jetzt habe ich dann die Möglichkeit, dass ich dort mit Lautsprecherwagen durchsagen kann, Polizei interveniert da, es ist jemand kollabiert, es gibt einen Rettungseinsatz davon, es geht nachher gleich wieder weiter. Wenn ich das nicht kann, rennen wir unter Umständen irgendwelche Agitatoren da drinnen nochmal dumm und Agiteure und sagen, die Polizei sperrt uns jetzt alle ein, die kesseln uns. Man muss da in vielen Fällen auch mit Gespür arbeiten und man muss wissen, wie man redet. Und wenn man mit Fußballfans redet und sagt, Leute, haben wir erlebt in Klagenfurt bei der Fußball-EM, dass die Deutschen gesagt haben, liebe Leute aus Deutschland und Polen, die sich gegenseitig in der Herrengasse mit Bierbecher beworfen haben. Also wo sie so Geschichten aufschaukeln. Wir sind da bei einem Fußballfest. Wir sind alle Gäste hier, auch wir deutsche Polizisten. Wir würden euch ersuchen, stellt das ein. Wir sind da nicht da, um Ersatzkriege zu führen. Wir sind da, dass wir da Fußballmatch uns anschauen. Und die waren erkennbar irritiert, dass jetzt nicht jemand sagt, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Sondern, dass der gesagt hat, Leute, kommt. Und das haben wir in Hamburg gesehen, wo der Wasserwerfer steht und sagt, bitte gehen Sie ganz langsam in das Stadtzentrum zurück. Sie sind als Unbeteiligte, werden auch als Unbeteiligte noch gesehen, aber bitte, wenn das so weitergeht, Sie behindern die Einsatzkräfte, Sie gefährden sich selbst, Sie gefährden die Einsatzkräfte, müssen wir Maßnahmen gegen Sie setzen. Dann kann niemand mehr sagen, mir hat keiner was gesagt. Ja, und das sind lauter so kleine Mosaiksteinchen.
Demonstrationen sind nicht notwendigerweise eine romantische Erfahrung. Das gilt für beide Seiten. Und man lernt voneinander. Hooligans zum Beispiel halten heute ebenso Lagebesprechungen ab wie Polizisten. Co-Evolution, wie das einer der Wegerbeamten scherzhaft beschreibt. Der Demonstrant wachse mit der Polizei und umgekehrt.
Gerade sind wir mit dieser Vernetzung, soziale Netzwerke, die Fußballfans untereinander, die Lecks, wie es so schön heißt, die Linksextreme, die Rechtsextreme, die dann sind da komplett vernetzen und die dann sich vorher auch bei den Fußballspielen, haben wir es gemerkt, die erkundigen sie in Serbien, wie die Polizei reagiert, auf. Die erkundigen sie in England. Der Punkt ist der, die wechseln, tauschen Informationen aus, ohne formale Erfordernisse. Wenn wir heute gingen und sagen in Köln, jetzt was waren die Probleme beim Silvester, dann muss man auf der Arbeitsebene andocken, weil wenn man nämlich nach Rom geht, offizielles Ansuchen, kriegt man einen nach 8 Wochen Bericht, aus dem sie nichts auslesen lässt. Ja, da lessons learned und Ende Gelände. Aber so hat man einen Kommandanten vielleicht, den man kennt und sagt, wie schaut das aus? Und der sagt, ja, da ist uns der Fehler passiert. Oder der sagt, kannst du dir nicht vorstellen, nichts falsch gemacht, aber untergegangen. Und das ist halt das Thema, das braucht der Hooligan oder der Linksextreme, Rechtsextreme nicht. Der muss kein Ansuchen schreiben auf dem Amtswege, ob man Informationen kriegen kann.
Ist das noch unsere Polizei? Fragen wir in der dieswöchigen Profil-Titelgeschichte, in der Edith Meinhardt den Wandel der Polizeiausrüstung beschreibt. Wer heute bei einer Demonstration Polizisten gegenübersteht, sieht unter anderem schwere Helme, gepanzerte Westen, riesige Schilde und Schlagstöcke. Das martialische Auftreten wirkt sich auch auf das Verhältnis zur Bevölkerung aus. Je geschützter ein Beamter in seiner Montur ist, desto furchterregender schaut er aus. Das ist eine Gratwanderung, weil die Polizei umgekehrt ja auf den Kontakt zur Bevölkerung angewiesen ist.
Klarerweise. Man muss aber die andere Seite auch sehen. Nicht? Ich bin Kommandant von meiner Einheit. Ja? Jetzt habe ich da eine Demo gegenüberstehen mit 1000 Leuten. Die ist prinzipiell, wenn man reinschaut, kann man sich denken, und gerade jetzt mit der jetzigen heterogenen Zusammensetzung, kann man sich denken, ja, die Hexe geschrien hat, eure Kinder werden in der Hölle brennen. Ja? Da muss man halt sagen, die wird nicht das große Thema werden. Ja? Aber wenn da in der Menge mitgängen, jetzt auch Leute, die heute sich denken, jetzt bin ich in der Menge da, ja? Da kann ich vielleicht ein bisschen, bin ich der Kommandant und muss im Endeffekt entscheiden vor Ort, und das gilt ja nicht nur für mich, das gilt für jeden Kommandanten seiner Einheit, ich habe Verantwortung auch. Jetzt kann ich sagen, wir nehmen den Helm ab und zeigen unsere Offenheit, und dann fällt mir einer um, weil von 1000 einer auf die Offenheit eh schon wissen. Das ist wieder so ein typischer Hintergrund, wo man sagt, warum setzen sie einen Helm auf? Weil jetzt stehe ich in der ersten Reihe mit Gänseblümchen in einer Demo mit 1000 Leuten, wo ich gar nicht weiß, ob der verkürzten Kommunikation, dass da hinten eine Partie mitgeht, die schon die ganze Zeit irgendwelche Wickeln gemacht hat. Jetzt stehe ich vorne und sage, ich bin ja nicht besser, und du hast dann Helm auf. Oder die haben einen Helm auf oder ziehen einen Handschuh an.
Wenn Sie heute in Italien, Frankreich oder Griechenland für Ihre Anliegen auf die Straße gehen, haben Sie eine hohe Chance, einem Wasserwerfer, Tränengas oder beidem zu begegnen. Selbst in manchen deutschen Bundesländern stehen Wasserwerfer routinemäßig bereit. Nicht so in Österreich, zumindest bisher. Tränengas war ein völliges No-Go. Die Wasserwerfer blieben in der Garage. Wir sind jetzt in der Ausrüstungskammer und hören einen Wegerbeamten. Er hat ein sehr spezielles Gewehr in der Hand.
Wir haben hier von Heckler & Koch, dem MZB1, ja, ist Ende 60, Anfang 70 von den Deutschen entwickelt worden, eigentlich als militärische Waffe, um Sprenggranaten zu verschießen, ja, für Bunkerbefestigungen, für Fahrzeugverbände eben. Und dann ist es von der deutschen Polizei als quasi Demonstration oder wie die Engländer sagen, Anti-Riot-Waffe umgebaut worden, ja. Ich kann quasi hier Geschosse wie diese Tränengaspatrone, eigentlich dieses CS-Aerosol, wird aber fälschlicherweise immer als Tränengas bezeichnet, mhm. Ja, wird eben quasi verwendet, wenn jetzt irgendwo Demonstrationen sind, Zusammenrottungen sind, und ich dort einen Flächenbeschuss durchführen muss, kann ich das mit dem einbringen, ja, mit diesem eigentlich entwickelt als Granatwerfer und jetzt eben für Tränengas zum Einbringen. Jetzt verwendet als Mehrzweckpistole.
Die habe ich auch einstecken, wenn es da herkommt. Oder so hole ich mir die Zentrale an hier.
Dieser MZ1 dürfte sicher im Schützen arbeiten. Ne? Darf nicht jeder Wegerbeamte arbeiten. Gibt es eine eigene Ministeriumsausbildung, ja, die von uns durchgeführt wird, ja, die auch zertifiziert wird, ja, und die alles bei, was alles bei Erlass geregelt ist. Also auch gleichzeitig bei der vorzeitigen Herbeiführung von Rettungsdienst für den Abtransport von Beeinträchtigten, Verletzten etc. etc. Da kann man Situationsmöglichkeiten nur in gewissen Umgebungen darf ich das einsetzen. Also da gibt es ganz strikte Vorschriften, wo von uns sehr genau bedacht genommen wird, dass das eingehalten wird und dass das nur nach dem quasi abgearbeitet wird.
Wenn man das so. Das ist die Thema beim Tränengas-Einsatz, dass es unter Umständen mehr Probleme gibt.
Ich muss Schutzmasken tragen für unsere Einsatzkräfte. Ich muss bedenken, dass ich Personen damit kontaminiere, die vielleicht nichts damit zu tun haben. Das heißt, da kommt der Wind dazu, da kommt die Straßenschluchten dazu. Das heißt, das ist in erster Linie wahrscheinlich etwas, wo schon wirklich sehr landunter sein muss, bis es eingesetzt würde. Ja, es gibt Länder, die machen das standardisiert. Schweiz, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien haben Tränengas einfach als eine Ausrüstung, eine Ausstattung, die eigentlich zum Standardrepertoire gehört. Wohingegen, zum Beispiel Deutschland, kaum bis gar nicht. Ja, Österreich detto.
Ich wollte gerade sagen, die Schlagzeile Tränengas bei Demo habe ich jetzt, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß auch
nicht. Aber das ist auch einsatztaktisch was anderes, oder? Man hat mehr Nahkampf, sage ich jetzt einmal, und weniger Tränengas.
Das ist natürlich klar, es gibt Einsatzmittel, die viel mehr verkörpern das staatliche. Die Entscheidung, das Behördliche, das ist unter Umständen ein Wasserwerfer in Österreich zum Beispiel, das ist ein Tränengaseinsatz. Wenn ich heute einen Räumeinsatz anordne und treibe eine Menge auseinander, die gewalttätig ist mit Schlagstöcken, dann bleibt im Endeffekt trotzdem bei jedem immer über der einzelne Beamte im Kontakt. Wenn ich aber sage, wie es die Franzosen zum Teil machen, die eine Leuchtspur aufschießen und sagen, wenn diese Linie überschritten ist, schießen wir die Leuchtspur auf und ihr wisst Bescheid, jetzt wird Tränengas eingesetzt, dann ist es ein Gewöhnungseffekt bei der Bevölkerung. Spanier zum Beispiel haben mir erklärt, wenn sie bei einer Demo stehen und setzen den Helm auf, ist das für das Gegenüber das klare Signal, jetzt wird geräumt. Das heißt, bei uns, wenn wir jetzt eine spanische Gruppe da hin bei einer Globalisierungsdemo und wir setzen den Helm, aber dann nicht sieht, dass wir nichts am Schädel geschossen kriegen, auf gut Deutsch, aber nicht, weil wir jetzt am Schädel hauen wollen. Von den Spaniern ist es teilweise so, man es dir erklärt, wenn wir den Helm aufsetzen, rennt alles, weil alles weiß, da wird nicht aufgesetzt, damit uns nichts passiert, sondern wird aufgesetzt, weil euch jetzt gleich was passiert. In Deutschland ist es so, dass zum Beispiel der Wasserwerfereinsatz noch vor dem Schlagstockeinsatz in vielen Bundesländern läuft. Das heißt, da ist der Wasserwerfer Mittel des physischen Zwangs.
Um eine Demo aufzulösen?
Demo aufzulösen. Also bei uns, wenn ein Wasserwerfer eingesetzt wird, ist auf die Hölle los. Polizei setzt Wasserwerfer ein.
Wann war die letzte?
Ja. Bei uns war es 2003.
Das war?
Der letzte Wasserwerfer war Böhmtor, wo die Remzma-Ausstellung, Wehrmachtsausstellung. Da ist er eingesetzt worden, als dieses gusseiserne Gitter gedroht hat, auf die Kräfte drauf zu fahren, das vorher angesägt wurde, dass man da reinkommt. Da war am Heldenplatz war rechts, draußen auf der Ringstraße war links, alles abgesperrt und die haben in der Nacht vorher, glaube ich, irgendwo manipuliert an den Gittern, dass sie dann den Heldenplatz und wir haben da quasi in der Alamo nur geschaut, dass sie nicht reinkommen und da gab es dann diesen Vorfall, dass dann das Gitter schon ziemlich geschwungen hat und dann haben wir sie entschieden, quasi fast notwehrmäßig, Wasserwerfereinsatz durchs Gitter durch, auf diese Gruppe.
Das heißt vor 17 Jahren?
Vor 17 Jahren und der andere war im Jahr 2000 bei der Regierungsangelobung. Und das waren beides die alten Rüstlöschfahrzeuge, nicht der Wasserwerfer, den wir jetzt haben, sondern es waren klassische Feuerwehrautos umgebaute, die natürlich auch von der Technik und von dem Ganzen halt nicht mehr up-to-date waren, klarerweise. Also, und bei uns ist es wie gesagt so, dass der Wasserwerfereinsatz zu 99,9% in den sogenannten Entscheidungsvorbehalt das hineinfällt. Das heißt, Entscheidungsvorbehalt heißt, dass der Kommandant vor Ort, der Einsatzkommandant, bevor er einen Wasserwerfereinsatz genehmigt oder anordnet, muss er mit dem Einsatzleiter, mit dem Präsidenten oder je nachdem, wie das ist, Rücksprache halten. In anderen Bereichen gibt es diesen Entscheidungsvorbehalt nicht. Ja, das ist immer im Einsatzbefehl festgeschrieben, was dürfen die Kommandanten draußen vor Ort selbst verantworten und was ist an die behördliche Zustimmung oder Genehmigung geknüpft. Deutschland ist so, dass der einfach im Einsatz mit dabei ist, in bestimmten Bundesländern, nicht in allen. Und wenn der Wasserwerfer vor Ort kommt, weil der Kommandanten vor Ort sagen, wir brauchen das jetzt, ist es unter Umständen, liegt es rein mehr, nur mehr in der Entscheidung des Wasserwerfers, des sogenannten Staffelführers.
Und was finden Sie da besser, die deutsche Variante oder die österreichische?
Oder anders gefragt, würden Sie gerne öfter Wasserwerfer einsetzen?
Es ist nicht so ein dämonisches Einsatzmittel, wie es gerne dargestellt wird. Weil in Wirklichkeit geht 90% der Wasserwerfereinsätze auch bei Großlagen in Richtung Wasserregen. Das heißt, die Leute werden nass gemacht. Die werden nicht umgeschossen mit dem Wasserwerfer. Man sieht immer nur die Bilder, wenn irgendwo jemand getroffen wird von dem Wasserwerfer mit einem direkten Strahl. Wenn das in den Kopfbereich geht, da gibt es diese Geschichte Stuttgart 21 unter anderem. Jetzt gibt es wieder ein Video aus Holland von den Ausschreitungen, wo eine junge Frau da getroffen wurde, sie mit dem Kopf gleich angeschlagen ist an einer Wand oder an so einem Zelt oder was ihm das war, blutend dann dort weggegangen ist. Das ist natürlich, das macht das Ganze dämonisch. Ja? Aber prinzipiell, wenn ich mir heute vorstelle, ich habe minus oder ich habe jetzt plus 4 Grad und ich habe eine Menge, die auseinander muss, weil es zu Auseinandersetzungen kommt oder zu Angriffen kommt, dann denke ich mir halt immer wieder, wäre es wahrscheinlich fast gelinder, die nass zu machen, dass ich noch kalt und das zu Hause gehen, als ich mache einen Räumensatz mit Schlagstock. Natürlich ist es aber dann wiederum, Schlagstock kann ich doch gezielter einsetzen, als unter Umständen so mache ich halt dann auch vielleicht die Gänseblümchen-Manifestanten, die da mit drinnen sind, auch nass. Es geht halt nicht, dass man da mit Laser die Leute rauszieht, wie im Science-Fiction-Film, sondern...
Aber sie werden bei uns gar nicht erst angefordert, die Wasserwerfer, weil man weiß, dass man sie wahrscheinlich sinnvollerweise...
Ja, sie sind schon im Einsatz in der Etappe.
Was heißt das?
Das heißt, er ist entweder hier bereitgestellt oder er ist auch im Aktionsraum draußen bereitgestellt.
Also zum Beispiel mit Wasser vollgetankt, weil ich nehme an, der ist ja nicht immer voll mit Wasser.
Genau, er wird betankt und dann fährt er raus. Und dann könnte er da draußen zum Einsatz kommen. In der Schweiz ist man gewöhnt, dass wenn man in irgendeiner radikalen Menge ist, dass Gummigeschosse geschossen werden. Ja, weil die Einsatztaktiken andere sind. Ja, die halten sich die Leute einfach vom Leib. Und in Frankreich und in Italien ist man gewöhnt, dass sie die bis daher Tränengas schießen. Da kommen die Polizisten schon automatisch mit der Maske umgehängt. Jetzt schauen Sie mal, wie oft bei uns ein Polizist eine Schutzmaske mit hat. Weil wir prinzipiell auch in der Einsatzpragmatik davon ausgehen, dass man sagen, na, das ist bei uns noch nicht notwendig gewesen, ist irgendwie anders zu lösen gewesen und wird hoffentlich auch anders zu lösen sein. Wir waren am Brenner. Bei dem Einsatz damals wieder dieser Grenzkonflikt war, wir machen den Brenner zu mit Italien und Österreich, wo dann eine linken Demo, also eine Extremisten-Demo, Autonome gekommen sind und dort die Polizei angegriffen haben, bevor sie nach Österreich reingekommen sind. Und da haben wir von 400 Meter rüber geschaut und da war nur Nebel. Also ich war in Genua als Beobachter. Tränengas. Große Mengen einfach treiben mit dem Tränengas.
Darf ich da kurz einhaken? Du hast gerade Brenner erwähnt, ja, wo wir in Bereitstellung waren, ja, und wo die italienischen Kollegen tonnenweise übertrieben gesagt, ja, Tränengas, CS, Aerosol eingebracht haben. Ja. Und teilweise auf Videoaufnahmen hat man gesehen, ja, dass die Italiener sogar einen Direktbeschuss mit Tränengas machen, auch mit ähnlichen Vorrichtungen wie unsere Mehrzweckpistole.
Also direkt halt wirklich auf Menschen drauf?
Direkt oder auf Menschen aus 20, 30 Metern mit dem Tränengas direkt draufgeschossen haben. Ja. Wir dürfen das gar nicht aufgrund eines Erlasses. Ja. Wir dürfen nur maximal in einem 45 bis 70 Grad Winkel, dass das quasi von oben nach unten reinfällt. Ja. Ja, das spielt schon eine Rolle, ja. Weil durch einen Direktbeschuss, ja, wenn da die kleinen Partikeln von quasi, ich darf Ihnen da ein zeigen, die sind 8 kleine Subkörper drinnen. Ja. Und wenn das rausgebracht wird, gehen die 8 kleinen Subkörper, die sehr heiß werden, ja, gehen in alle Richtungen davon. Und wenn die jetzt in Augen oder auf den Kopf kommen, ist das nicht unangenehm. Wenn ich mit dem jetzt direkt beschieße, ja, kann sein, dass der nachher blind ist oder andere schwerwiegende Verletzungen hat. Deshalb haben wir das laut Erlass, laut Gesetzeslage, dürfen wir das nicht direkt, sondern nur eben in diesem 45-Grad-Winkel einbringen, dass es schon menschenschonend eingebracht wird. Ja. Und es muss auch gleich die Rettung bereitstehen. Das ist Fluchtkorridor gewesen, also gebildet werden schon vorher. Wenn die jetzt eingekesselt werden, aufgrund baulicher Örtlichkeit oder von anderen Polizei, darf ich das gar nicht einsetzen.
Es kreiert unter Umständen mehr Probleme, es sind jedenfalls viel mehr Überlegungen zu berücksichtigen, was unter Umständen lösbar, wenn man jetzt heute hernehmen, unsere Demonstrationskultur, unsere Bevölkerung ist nicht gewöhnt einen Tränengaseinsatz. Die wissen auch nicht, wie sowas ist. Das heißt, wenn wir da Tränengas verschießen würden, in großer Menge, ja, ich löse eine Panik aus unter Umständen. Der trampelt mal 5 Leute und dann können wir abtanken, weil dann wird das uns umgehängt. Da wird vorher nicht gesagt, warum und wieso da Brandschatzen durch die Stadt gegangen wurde. Das ist nicht mehr Thema. Das Thema ist, dass 5 Unschuldige dann zu Tode gekommen sind durch die ausgelöste Panik. Insofern sind wir da sehr vorsichtig, weil auch darauf zu drücken, weil wie gesagt, ich hätte jetzt noch keinen Einsatz erlebt in der langen Zeit, wo wir jetzt gesagt haben, wir sind deswegen untergegangen, weil wir kein Tränengas einsetzen haben dürfen oder weil wir keinen Wasserwerfer einsetzen haben dürfen.
Wir stehen vor alter und neuer Demo-Ausrüstung. Der runde Schild aus Bast aus den 1970er Jahren, der ebenfalls runde Nachfolger aus Polyester, der unter anderem bei Besetzung der Hainburger Au 1984 im Einsatz war. Heute sind die Schilde aus Plexiglas und viereckig. Kritiker halten der Wiener Polizei immer wieder vor, dass sie schnell und oft Leute einkesselt. Mit den viereckigen Schildern lassen sich die Reihen dicht schließen. Aber beginnen wir am Kopf.
Die ist schnell erklärt. Das sind meine frühere Helme. Ja, schauen wir sie nur allein das Innenleben an. das war mit Leder, das heißt, erstens einmal, ob man damals in den Anfängen, also wie gesagt, 1975, 80, war ja auch der Demo-Einsatz in Österreich, da sind die Polizisten, da war ja auch noch, muss man ehrlicherweise
Opern sagen. Bei.
Ein, ja, das oder? Hat angefangen 88, 89. Vorher waren Demonstrationen, da waren 90% der Polizisten mit Tellerkappe und mit Mantel. Mhm. Ja, und das hat sich natürlich auch ergeben aus dem Grundverständnis, aus diesem autoritären Grundverständnis, die Polizei und, das hat sich ja verschoben. Dann haben die Opernballgeschichten, wie gesagt, der ist bis 80 verwendet worden und dann ist dieser Römerhelm, dieser Bezeichnung gekommen. Der schaut jetzt auch schon recht lustig aus, unter Anführungszeichen. Man sieht da eh, das ist alles sehr steif. Ja. Leder innen leben, hat extrem gedrückt und hat dann natürlich auch noch das Einzige, was der gehabt hat, ein bisschen so einen Puffer da. Ja, das heißt, wenn da ein Stein aufgeschlagen ist, dann hat es durchbrüllt bis am Kopf. Was jetzt bei den neuen Helmen nicht mehr ist. Die haben halt quasi dieses Motorrad-Puffer zu und der wird mit dem schon schneller kaputt. Aber dafür ist der Kopf drunter.
Das ist der aktuelle. Mhm.
Also das ist mir.
Der ist vom Gewicht her.
Der ist auch schwer.
Ja, er ist nicht so arg schwer wie die.
Oder verteilt sie am Kopf.
Schön. Ist aber ein reiner Schlagschutz. Also da gibt es keine.
Also drauf schießen ist nicht, ja.
Nicht ballistisch. Kein ballistisch. Okay.
Das heißt, die Helmgeschichte hat sich geändert zu diesem modernen Helm, kann man sagen. Der jetzt auch noch dazu, jetzt in so ein neues Vision hat, Beschlags. Sicher ist. Ja. Mhm. Von der Ausrüstung selber, von der Schlagschutzausrüstung hat sich natürlich auch was geändert. Das war die frühere, die es heute noch gibt für Einheiten, die niederschwellig eingesetzt werden. Wo man jetzt sagt, dass der irgendwas hat, was ein bisschen einen Schutz bietet. Das ist nichts anderes wie dieser Plastik-Dörtler, sagen wir.
Ja.
Mit Bein und dergleichen.
So wird das ausschauen, wenn ich mir das ausdenken würde.
Quasi. Ja. Das sind die wir haben. Den kann man auch gerne mal probieren und das mal heben. Der ist auch nicht so leicht.
Ich denke mal gerade so, wie der sich jetzt aufgestellt hat.
Aber das ist auch nicht ballistisch. Ja,
das wird so.
Das ist nicht ballistisch. Mhm. Schlag- und Stichschutz. Sie hören auch, was da drinnen ist.
Styropor?
Nein.
Was ist das?
Hallo.
Hallo.
Das sind alle Blätter drin. Ja. Achso, warte. Damit ich hier noch nicht.
Aber wenn man
da jetzt hinten einsteht, trotzdem. Machen wir auch da zu machen. Groß, ja. Nein. Dann hätten wir da für den Gerät. Steht der da drüber. Ja, und dann wäre da noch dazwischen der Bereich. Dann bin ich am Oberarm. Es gibt aber Kollegen, der sagt, den nehme ich mal weg. Weil da habe ich bessere Bewegungsfreiheit und mein Gott, von 1000%igen Schutz gibt es eh keinen. Ja? Wesentlich dabei ist, wir tragen ihn unter der Uniform, also unter der Jacke. Weil warum? Wenn man sich jetzt vorstellt, ich sehe das ja gerade da aus, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in eine Menge reingeht, jetzt hat man dann an den Gurten um, den normalen, dann hat man an den Beinen die Schichten um, wo man. Das ist 50 bis 82 waren die Bastschilder. Das ist glaube ich keiner von uns mehr da, der den noch gehabt hat, oder? Gerrit?
Jetzt sind
wir schon. Ich weiß gar nicht, wann Heimburg war.
84.
Ja, dann war es schon vorbei. Das waren dann schon die 82 bis 90.
Das ist Heimburg.
Heimburg und Opernball 88, 87, 88, 89.
Wieso steht da drauf gestern?
Ja, fast gestern. Und das ist jetzt genau die Geschichte. Ja, man sieht natürlich durch. Das Runde hat vielleicht auch seinen Reiz fallweise, aber es bietet halt auch trotzdem ein bisschen weniger Schutz. Also man kann auch keine reinschließen damit. Ja.
Aber so das heißt, man sieht durch, man sieht nicht durch.
Ich nicht.
Also sieht
man nicht durch. Und dann kommt es nachher wieder ohne Römer mit. Kommt dann auch so an. Ja, das ist halt die ältere Generation gewesen. Die Holländer hat man gesehen, haben jetzt nicht immer so Bastschilder. Teilweise, die haben es vorne, die haben so doppelt. Und das passt innen. Ja.
Das aber sagte der Pastor, was konnte der?
Bitte?
Was hat der können?
Naja, er federt ab, er nimmt schon Energie. Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich auch hat natürlich auch den Nachteil, ich zeige mit diesem, wenn ich da einen Molli drauf kriege, wünsche ich mir auch viel Vergnügen. Ja? Wobei, wenn ich einen Molli drauf kriege, das schüttet auf das schüttet auch, dann hat man es auch weg.
Wenn man vielleicht gar nicht stehen kann.
Das ist immer unangenehm. Ja? Aber das fängt halt nicht schnell an. Das fängt zum Brennen an, wie nicht. Und da sind halt die neuen Konstrukte, wo man halt auch noch durchgreift. Ja, wo man da durchgreifen kann. Man kann sich da hochschützen. Ja, wenn man halt irgendwo schieben geht, dann sieht man schon gut. Das ist so die. Und das gibt es für Rechts- und für Linkshänder. Und da sieht man drinnen, hat natürlich auch keine Fixierung. Das heißt, die Gefahr geht auch nicht, dass man nicht mehr krank damit. Ja, wenn man da der Post hat, dann kann ich im Endeffekt da rausrutschen.
Was
wird das tun? Ich kann und da ist unter Umständen auch noch dieser lange Schlagstock drinnen. Aber bei uns nicht. Der ist dann bei den anderen Einheiten zum Teil drinnen schieben, so lange, sind wir auch wieder dort Distanzen, weil es oft und so Sperren dergleichen ja dann natürlich sind ja keine. Andererseits wiederum ist es so, dass wenn man wirklich mit einem professionellen Gegenüber zu tun hat, wie es bei den Italienern dergleichen ist, da kommen wir mit dem Motorrad rüber und das ist was alles. Da kann man sich sowieso dann.
Und das ist das Schild, das dann jeder Demopolizist hat. Nicht nur die Wega.
Genau. Aber nicht persönlich zugewiesen, sondern das ist definitiv ja, das beim Einrücken quasi, kommen die Kollegen und fassen dann Schild aus, gehen ins Auto rein und beim Zurückkommen dann das wieder lagern.
Schlagstöcke also. Ein sensibles Thema. Schließlich hat jeder Bilder von prügelnden Polizisten im Kopf, wenn auch nicht notwendigerweise in Österreich. Ein wuchtiger Schlag mit einem Schlagstock kann schwere Verletzungen auslösen. Wieder so eine Gratwanderung. Wann ist sein Einsatz angemessen und verhältnismäßig?
Der normale Einsatzstock, also das gibt es mehrere Bezeichnungen, Tonfahr und. Das hat man ja in der Anfangsphase als
aber das ist kein Holz.
Rettungswerkzeugstab. Mhm. Hat man da nämlich einen Eisenknauf, mit dem kann ich gegebenenfalls eine Scheibe einschlagen. Der Vorteil davon ist, dass es natürlich eine Defensivfunktion hat, im Gegensatz zum früheren Gummischlagstock. Da war ja nur die Gummiwurst. Ne? Also die kann damit natürlich auch was abwehren, einerseits. Ich habe da ein kurzes Ende. Mit dem kann ich theoretisch auch, wenn ich nicht reinhauen, aber dann Druck machen. Und ich kann natürlich auch rotieren, Rotationsstrecke machen. Ja? Thema dabei ist natürlich, ich kann mit dem Stock selbst und dann ist auch auf Abdrängen die Möglichkeit, das ist schon recht unangenehm, wenn man da drauf ist.
Ja.
Wenn man den abhält, man kann natürlich auch entsprechend defensiv arbeiten. Er hat aber natürlich die Leute sehr gut damit umgekehrt und hat natürlich in der Spitze, wenn der einen Rotationsschlag setzt, Teleskop-Einsatzstock, den haben auch wir.
Seit 5 Tagen mit dem Auto, gell? Nein, seit der Euro.
Seit der Euro, genau.
Vor der Euro, sagen
wir. Ist im Endeffekt.
Das ist jetzt richtig ein Züchtigungsinstrument, ja. Oder? Also, wenn du das nicht kriegst, dann.
Abgesehen davon sind wir jetzt genau dort, wo wir sagen, der ist bei uns natürlich insofern gut aufgehoben, weil er nicht standardisiert eingesetzt wird und weil die Kollegen auch wissen, was damit anrichten können.
Und was macht man damit? Oder was kann man?
Beine, Oberarme.
Kopf
ist nicht so gut. Kopf ist ein Schädelbruch. Englische Polizei hat eine Schusswaffe oder hat den, also die Bobis. Das ist auch für Demo-Einsatz und für einen normalen Streifendienst.
Aber beide haben wir da nicht,
oder? Nein. Es wird beim Einsatz, prinzipiell haben wir das immer so gehandhabt, dass wir gesagt haben, in der Kommandofunktion haben die Mannschaften gefragt, TES, können wir mitnehmen, ja oder nein. Und dann haben wir bei bestimmten Einsätzen gesagt, okay, nein, brauchen wir nicht. Und bei bestimmten Einsätzen, wo das Lagebild ergeben hat, okay, da kann es zu Gewalt kommen. Wenn polnische Fußballfans kommen, dann wird man sich wahrscheinlich denken, der wird vielleicht notwendiger werden, als wenn man Friday for Future hat.
Wenn ich da ergänzen darf, die meisten bevorzugen aber den RMS alt oder EWS neu. Ja.
Wegen der Länge.
Distanz. Wegen der Länge und man kann den immer als Schutzschild zum Blocken einwenden. Wenn da die Glasflaschen flogen kommen und ich habe jetzt noch keinen Helm drauf, halte man vor das Gesicht und kann zumindest das Gesicht schon einmal schützen. Ja. Und kann man so eine Art kleinen Schutzschild aufbauen. Ja. Deshalb wird da fast
da IS mehr bevorzugt als wieder TS. Ja.
Und der so, tut der ist eher die offensive Geschichte. Und
der was ist das ES?
ES, Einsatzstab. Und das ist der
Teleskop-Einsatzstab.
Ja. Was auch, wo man dann vielleicht der Hund wieder, der berühmte Hund im kleinen Detail, ja. Wenn jetzt eine Wirtshausschlägerei ist von 20 Angesoffenen, ja, und ich komme dort zu zweit mit einem zweiten an, ja, wo ich ja aktiv vorgehen muss oder aktiv einschreiten muss, dann werde ich mir eher den nehmen, ja, weil ich mich dort relativ schnell durchsetzen muss. Ja. Wenn das jetzt aber eher eine Demo ist, wo der Flaschenbewurf kommt, ja, oder ich muss hinter mir irgendeinen blöden Träger beschützen, ja, der mit dem Beutel beschossen wird oder so, dann nehme ich mir leider den ES. Ja. Also je nach einer Frage, wie gesagt, bin ich das ja.
Wir mussten beim Anblick der Ausrüstung immer wieder an Robocop denken, die empathielose, schmerzunempfindliche und unverwundbare Maschine, mit der man nicht mehr verhandeln kann. Steht sie am Ende der Hochrüstung? Spoiler? Nein, sagt zumindest Vega-Chef Ernst Albrecht.
Ich glaube aber, dass man zurzeit halt von dem, was wir brauchen, und ich glaube, das ist bei unserer Einheit auch durchaus immer ein Thema, dass die Sachen auch verwendet werden und nicht nur da sind einfach, sondern in Verwendung kommen, auch trainiert wird damit, gearbeitet wird damit, das sieht man an der Ausrüstung. Also es ist nicht nichts bei der Mannesrüstung, nicht bei den Kollegen schlampig sind oder sonst irgendwas, aber so im Sackerl eingepackt, im Tuchel, das ist ja nichts, sondern es ist schon in ständiger Verwendung. Und für das sind wir eigentlich, glaube ich, recht gut aufgestellt ausrüstungsmäßig. Also sagen wir, braucht man sich, glaube ich, international nicht verstecken.
Die nächste Frage wäre Drohne.
Wir werden mittlerweile auch bei Demo-Einsätzen zumindest verwendet, um Übersichtsaufnahmen zu bekommen, was natürlich nicht schlecht ist, ja, weil es ist durchaus so, dass man natürlich auch mit den Hubschraubern oft auch Möglichkeiten hat, das ist aber weit teurer. Und das Zweite, was noch passiert ist, ist natürlich, dass das hätte einfach auch ein militärisches Ambiente, so ein Kriegsambiente, da gibt man da den Hubschrauber schon lang
Na klar. Ja.
Wenn die Drohne fliegt, die kriegt man oft nicht mit, die kann natürlich nicht so hoch fliegen, aber da kriegt man schöne Aufnahmen, dass man sieht, wie bewegt sie eine Masse, wo gibt es Probleme.
Das heißt, es steht am Einkaufszettel, oder?
Mehr oder weniger sind die Überlegungen da, dass in, ob das jetzt wir haben oder ob ein anderer für uns diesen Drohnenpiloten macht und fliegt. Ist mir wurscht, wir brauchen sie im eigenen Bereich. Wir haben sogar die Möglichkeiten mittlerweile, dass wir mit den Diensthandys die Bilder, die Kommandanten drauf können. Das heißt, es gibt eine Einsatzzentrale drinnen in der LPD, die haben Bildübertragungswagen von mir aus oder ein Hubschrauberbild. Und die kann am Handy, zwar nur auf kleinem Bildschirm, habe ich eine App, wo ich draufgehen kann und kann mir das anschauen. Aber natürlich klein, keine Gesichter, gar nichts, Ströme. Du kannst jetzt sagen, okay, wie viel sind das?
Aber ich sehe, da drüben fängt die Demo an zu gehen.
Genau, ich sehe auch, da kommt von der Querstraße kommen nochmal 500 daher. Das kann prinzipiell die Einsatzleitung drinnen, aber natürlich für uns draußen ist es dann auch in Fällen einfach nicht schlecht, wenn man das mitkriegt.
Aber den Robocop, den wird es nicht so schnell geben?
Nein, es ist auch bei uns im Einsatz in vielen Fällen so, dass wir natürlich mit der Einsatzleitung drinnen immer wieder, das ist gar nicht best gemeint, die sagen halt, wir sehen das da auf den Bildern, sagen aber selber drinnen klarerweise, stimmungsmäßig kriegst du nichts mit. Mhm. Das heißt, du siehst jetzt eine Walze an Menschen kommen, kriegst aber draußen vor Ort am Boden, wenn man so will, mit. Ja, das ist wirklich eine Volksfestatmosphäre. Da drinnen sieht aber nur verschwommene Köpfe und die Armada heranmarschieren, ja, und sagt, oh, was ist da los? Und wieso, wie dann? Gott sei Dank ist es so, dass unsere Einsatzleitungen drinnen, dass das Verhältnis ein gutes ist und dass man mit denen dann einfach telefonisch Kontakt aufnimmt und sagt, du, pass auf, kommt so gut. Ja, das schaut wieder aus. Vom Stimmungsbild her ist es ruhig.
Aber der Robocop wäre jetzt der Extremfall von unverwundbar, aber sozial total dumm.
Genau. Das macht ja, glaube ich, die Mischung aus. Das sollte ja Polizei anstreben, dass sie hätte, wie gesagt, variieren kann und sozial adäquat reagieren kann. Weil sonst bewegen wir uns raus aus der gesellschaftlichen Einbettung.
Das war die zweite Folge des Blaulicht-Podcasts Tatütata von Edith Meinhardt und Michael Nickbasch. Gesprochen von Philipp Dulle. Folge 3 erscheint in 2 Wochen.